Menschen und ihre Geschichten, der Podcast aus der Region. Mein Name ist Philipp Sturm und ich nehme euch mit auf meine Reise zu spannenden Geschichten.
Hallo Nina.
Hallo.
Zu allererst, wo sitze ich gerade? In Groß-Wenkheim oder Groß-Badorf?
Du sitzt in Groß-Wenkheim, wobei du auch in Groß-Badorf hättest sitzen können, aber wir haben uns ja jetzt hier verabredet.
Okay. Und das letzte Mal, da saß ich bei der Heidi Gessner, sorry. Und das war in?
Das war in Groß-Badorf.
Alles klar, gut. Das habe ich gehört, muss noch lernen.
Ja.
Schön, dass ich hier in Groß-Wenkheim sein darf bei dir und wir ein bisschen über dich und dein Projekt oder deine neue Aufgabe sprechen wollen, weil das klingt ziemlich spannend.
Ja, schön, dass du da bist.
Schön, dass du mich eingeladen hast oder mich kommen lassen hast. Für den Anfang stell dich vielleicht noch mal kurz so in 2-3 Sätzen vor, wer du bist.
Ja, ich bin die Nina, ich bin 38. Ich komme aus Bad Kissing, bin auch dort in die Schule gegangen und dort aufgewachsen, habe dann fast 9 Jahre in Baden-Württemberg gelebt, dort gearbeitet und auch studiert und bin dann 2016 wieder zurück nach Bad Kissing.
Und wie hat es dich von Bad Kissing nach Baden-Württemberg ver...
Also ich hatte dort eine Stelle in Mosbach im Odenwald, im Kreiskrankenhaus bekommen, habe dort auf der Intensivstation gearbeitet und dann habe ich eben in Heidelberg studiert, Lehramt studiert und habe dann noch in Baden-Württemberg an der Förderschule als Lehrerin gearbeitet. Genau. Und dann wollte ich irgendwann wieder.
Wolltest wieder zurück. Genau. Also du hast dich nach der Schule in Bad Kissing dann auch bewusst für Baden-Württemberg entschieden, da zu arbeiten oder war einfach da die Stelle frei und das hat dir irgendwie zugesagt, die Region hat irgendwie auch gepasst und dann bist du hingezogen.
Genau, es war so, dass ich damals noch aktiv im Reitsport auf Turnieren unterwegs war und da hatte ich meine Pferde in Euerhausen stehen.
Okay.
Das ist noch in Unterfranken, aber kurz danach fängt Baden-Württemberg eben an. Und dann hat sich das irgendwie sogar ergeben. Also Bad Mergentheim, da wo ich die Ausbildung gemacht habe, ist nicht weit weg von Euerhausen. Und dann habe ich dort gewohnt.
Die Pferde, wann hast du angefangen zu reiten? Weil Tiere insgesamt wird uns jetzt auch den ganzen Weg, glaube ich, begleiten bis heute.
Ja.
Wie kam es dazu, dass du das Reiten angefangen hast? Was hast du gemacht und was hat dich vielleicht auch so fasziniert oder...
Ich hatte schon immer so ein Interesse an Pferden und an der Reiterei, aber ich hatte als kleines Mädchen sehr viel Angst. Ich hatte sowohl vor Hunden Angst als auch vor Pferden.
Okay.
Und habe dann aber trotzdem immer so eine Anziehung gespürt. Und meine Anfänge habe ich in Hambach auf dem Ponyhof gemacht. Den gibt es aber, glaube ich, heute gar nicht mehr. Und ja, irgendwie hat sich's dann so ergeben.
Wie alt warst du da?
Da war ich, also zweite, dritte Klasse, 7, okay. 8 Jahre alt. Genau, und richtig angefangen zu reiten habe ich in der 6. Klasse im Bad Kissinger Reitverein mit Reitunterricht und das erste eigene Pferd habe ich dann mit 14 bekommen. 1996. Genau.
Okay. Ja. Und hattet ihr irgendwie von zu Hause aus Tiere oder war der erste Kontakt so wirklich dann auch zu Pferden oder Ponys auf dem Hof?
Genau, also wir hatten selber gar keine Tiere. Meine Großeltern hatten einen Hund, vor dem hatte ich aber auch immer Angst. Die hat immer gezwickt, die Trixi. Und wir selber hatten keine Tiere, nee.
Okay. Und wie hast du das dann geschafft, die Angst so vor den Tieren zu nehmen? Einfach machen oder...
Es hat sich irgendwie dann einfach mit der Zeit so entwickelt. Also ich war, trotz dass ich Reitstunden genommen habe und geritten bin und viel im Reitstall auch war, ich hatte trotzdem immer noch sehr viel Respekt. Also ich war jetzt keine, die sehr mutig war und immer alles mal ausprobiert hat, sondern ich hatte schon immer eher ein bisschen Schiss. Aber
merken Pferde das nicht?
Doch, das merken alle Tiere, ne? Merken, was man für Emotionen hat oder wie man sich gerade fühlt. Und es stand mir sicherlich auch oft mal im Weg, aber es hat sich dann gegeben. Also so eine gesunde Vorsicht, sage ich jetzt mal, was gerade den Turniersport angeht. Ich habe ja Springen geritten, ist immer geblieben, aber jetzt im Umgang oder so, das hat sich relativ schnell gelegt.
Okay. Ja. Und das hat dich dann auch die ganze Zeit eigentlich begleitet, also von der Ausbildung über die Arbeit bis hin zu jetzt.
Die Pferde.
Pferde beziehungsweise Tiere dann auch insgesamt.
Immer, genau, ja.
Okay. Mit wie vielen Jahren hast du die Ausbildung als Krankenschwester begonnen?
Ich muss kurz rechnen. Mit 20.
Okay.
2003.
Okay.
März.
Und was hat dich damals so fasziniert, als Krankenschwester anzufangen? Was waren da so die Gründe? Ich wollte nämlich auch mal Altenpfleger werden.
Also es war, ja, wie soll ich denn sagen, es war auch wieder ein bisschen auf Umwegen. Ich war am Gymnasium in Bad Kissing und dann waren aber meine Noten in Mathe und Physik so schlecht, dass ich irgendwann rausgestellt habe, dass ich das Gymnasium nicht zu Ende bringen werde. Und bin dann auf die Voss gegangen, nach Würzburg. Und habe dort ein Praktikum gemacht im Krankenhaus, 6 Wochen in der missionsärztlichen Klinik dort. Und es hat mir eigentlich ziemlich gut gefallen. Und ich war so ein bisschen unschlüssig. Ich hätte gerne studiert, wusste aber nie so genau was, weil es wäre ja dann nur in Anführungsstrichen das Fachabi gewesen. Da ist man ja so ein bisschen eingeschränkt, was man studieren kann. Und habe halt gedacht, ich mache dann einfach erstmal die Ausbildung zur Krankenschwester.
Genau. Okay, und war bei dir irgendwie, du wolltest mit Menschen arbeiten oder was, also was war da so wirklich ausschlaggebend? Also, weil das ist ja dann schon eine bewusste Entscheidung, das zu machen. Also wenn ich jetzt nicht so kontaktfreudig bin oder auch nicht so empathisch, dann ist, glaube ich, das Arbeiten mit Menschen, vor allem auch in der Pflege, schwierig, oder?
Also mein Papa ist Mediziner, der ist Arzt, der hatte eine Praxis ganz lange und da war ich als Kind auch viel mit dabei. Nach der Schule sind wir da immer hin und haben gewartet, bis wir dann heimgefahren sind und ich hatte schon immer so ein Interesse und für mich war es auch schon immer normal, dass man über viele Dinge also offen redet oder dass jetzt irgendwelche Ausscheidungen, Körperflüssigkeiten, Blut oder so, dass das jetzt nichts Schlimmes oder Ekliges ist, sondern ich hatte da nie Berührungsängste damit und ich war schon immer, auch als Kind, ich wollte schon immer helfen. Egal wem oder in welcher Situation, ich wollte einfach schon immer einfach jedem helfen. Und ich glaube, das ist für viele so ein Antrieb, einfach dieses Helfen wollen erstmal.
Ja, ja, das wollte ich auch irgendwie die ganze Zeit machen. Dann habe dann auch in der Realschule durften wir ein Praktikum machen, also 3 Wochen lang. Mhm. Und für mich waren damals, das war in der 9. Klasse, so 2 Wege, habe ich so überlegt, was man machen könnte. Der eine war, irgendwie, ich wollte Schreiner werden, da habe ich ein Praktikum in Ferien dann gemacht. Das war genau eine Woche, bevor ich in die Altenpflege rein bin. Dachte, oh, weil ich durfte die ganze Zeit nur fegen und das war jetzt irgendwie nicht so spannend. Und dann war ich ja 3 Wochen im Altenheim. Und es hat richtig Spaß gemacht irgendwie auch. Und dann dachte ich lange Zeit auch irgendwie, dass ich in den Weg gehe. Hm. Jetzt bin ich irgendwie Banker geworden. Aber habe jetzt wieder für mich so beschlossen, oder was ich auch aktuell mache, versuche mich wieder mehr in der AWO oder im Sozialverband halt zu engagieren, weil mir dieser Kontakt zu Menschen halt schon irgendwie gefehlt, also so helfenmäßig gefehlt hat. Und ich das aber nie 100% machen wollte. Also ich glaube, ich habe so eine, ich weiß nicht, wie beschreibt man das, so eine Frustrationsgrenze oder sowas. Und in manchen Situationen würde ich einfach gerne für mich sein und zu sagen, okay, ich bin jetzt irgendwie, kümmere mich um mich und mir dieses Helfen oder so aussuchen.
Ja.
Und das, wenn ich mich jetzt voll auf so einen Job konzentriert hätte, also gesagt hätte, ich gehe in die Pflege oder einen anderen Bereich als Sozialarbeiter oder sowas, hätte ich ja, Menschen kannst du nicht ausschalten, die sind 24/7 da. Und wenn du das halt jobtechnisch machst, ist es ja, also war für mich so dann der Punkt zu sagen, okay, nee, ich glaube, das ist für alle dann nicht so zielführend, wenn ich das dauerhaft mache, quasi.
Ja. Naja gut, das ist ja dann ein guter Mittelweg, dass man sich dann sozusagen ehrenamtlich ein bisschen engagiert.
Ja, weil ich finde es schon enorm wichtig, irgendwie da was zu machen und zu unterstützen. Mhm. Und auch das Wissen, was man dann so mit der Zeit halt sammelt, in irgendeiner Art und Weise dann halt weiterzugeben und da zu helfen.
Genau, ja.
War dein Bedürfnis zu helfen denn auch der Ausschlag, dass du gesagt hast, ich gehe auf die Intensivstation?
Das war eigentlich, ich glaube, schon bevor ich angefangen habe, die Ausbildung zu machen, war das schon immer so ein Wunsch von mir. Ich habe, klar, was man im Fernsehen sieht, ist jetzt nicht mit der Realität vergleichbar, aber das war schon immer was mich fasziniert hat, diese ganzen Geräte, weil es halt doch auf der Intensivstation noch ein bisschen über die Pflege hinausgeht, ne? Es ist natürlich auch die Körperpflege, aber es steht halt sehr oft steht anderes im Vordergrund. Ne? Es sind viele Geräte, die bedient und beherrscht werden müssen, in die man eingewiesen wird. Es sind viele Medikamente, die dort verabreicht werden. Und ja, die Körperpflege an sich, was jetzt auf den Normalstationen so ein bisschen im Vordergrund steht oder halt einen größeren Stellenwert hat, das wird da natürlich auch gemacht. Aber das Spektrum ist halt irgendwo größer. Also es hat mich eigentlich von Anfang an, war mir klar, dass ich gerne, wenn das geht, gleich nach der Ausbildung auch auf der Intensivstation arbeiten möchte. Und ja, hat dann auch geklappt.
Wie lange warst du denn auf der Intensivstation?
Jetzt muss ich wieder rechnen. Ich war auf der Intensivstation. 5,5 Jahre war ich dort. Also ich war auf 2 verschiedenen Intensivstationen. Einmal eben dann in Mosbach, da wo ich begonnen habe. Und dann bin ich ja wieder zurück nach Bad Kissing und habe dann dort auch nochmal
gearbeitet. Du warst noch in Bad Kissing quasi im Krankenhaus?
Okay. Ja.
Ich habe jetzt neulich mitbekommen, dass die Ausbildung als Krankenpfleger neu konzipiert wurde, also dass es irgendwie generalistischer wird. Weil du korrigierst mich bitte, aber in der Vergangenheit eher Richtung Kinderpflege, Krankenpflege und Altenpflege war. Und jetzt ist von allem so ein bisschen was.
Ja. Ich habe letztens ein Buch gelesen, ich weiß jetzt leider nicht mehr, von wem es ist. Ich bin über Instagram drauf gekommen. Da ist eine Krankenschwester, die auf Instagram über ihren Krankenschwesteralltag postet und erzählt. Und die hat ein Buch geschrieben. Und das habe ich mir bestellt und habe es innerhalb von 2-3 Tagen gelesen. Und na klar, als jemand, der die Abläufe kennt, findet man sich da natürlich oft drin wieder. Und die hat es auch thematisiert, dass diese Ausbildung eben jetzt so vereinheitlicht wird und dass jetzt Krankenschwestern, Altenpfleger und Kinderkrankenschwestern sozusagen ein und dieselbe Ausbildung haben werden und man sich dann irgendwie am Ende spezialisieren kann. Also ganz 100%ig genau weiß ich es auch nicht. Und die hat sehr kritisch beleuchtet und ich kann da eigentlich nur zustimmen, weil man durchläuft ja in der Ausbildung verschiedenste Stationen, unter anderem auch Säuglings- und Kinderstationen. Und ich habe mich da, ich war da sehr spät. Also man kann sich ja nicht aussuchen, ob man da im ersten Ausbildungsjahr hinkommt oder im
Ausbildungsplan,
dritten.
Oder?
Genau. Ja. Und ich war da sehr spät. Ich war am Anfang vom dritten Ausbildungsjahr war ich auf der Kinderstation und da fühlt man sich ja eigentlich schon so, dass man einiges schon kann und auch schon selbstständig arbeiten darf und schon relativ ja viel gelernt hat. Und ich habe mich da gefühlt wie am ersten Tag. Es ist einfach eine ganz andere Welt. Es ist schon mal die Krankheitsbilder sind ja ganz anders andere, als jetzt bei Erwachsenen oder älteren Menschen einfach. Die Dosierung von Medikamenten oder überhaupt die Medikamente, die Kinder bekommen oder
ich glaube auch,
nicht
das
bekommen.
Erkennen von Symptomen ist was ganz anderes, oder? Weil schreit das Kind jetzt deswegen oder deswegen, das ist, genau. Also sagt ja nicht, es tut hier weh oder also vor allem im Säuglingsalter.
Genau, und dann ist es ja auch so, dass man eben dort nicht nur die Kinder hat, sondern fast immer auch die Eltern dabei sind, sehr besorgt, sehr ängstlich und die ja auch noch mit betreuen muss. Also ich habe mich da gefühlt wie, als wäre ich ganz neu. Also deswegen kann man das einfach, finde ich, nicht vergleichen. Ich will mir da jetzt keine abschließende Meinung bilden, aber wenn man mich jetzt fragt, dann würde ich sagen, ich finde es problematisch.
Ja, ist die Frage, auf was das halt abgezielt ist, ob das tatsächlich auf die medizinische Behandlung abgestimmt wird oder ob es darum einfach geht, den Beruf für den Markt interessanter zu machen. Ich würde auf Zweiteres, glaube ich, tippen, das, ja, aber...
Vermutlich, aber ich könnte jetzt gar nicht sagen, ob das dann auch wirklich interessanter ist, weil jemand, der das machen möchte, der hat ja im Normalfall schon eine Vorstellung davon, wo und
welche
mit
Richtung
welchen
geht, ja.
Menschen er gerne zusammenarbeiten möchte, ob das eher Kinder sein sollen oder... es ist ja allein schon mal in einem alten Pflegeheim, ist ja der Alltag ein ganz anderer, ne? Da die Bewohner, die sagen ja nicht Patienten, sondern Bewohner, die sind ja immer da. Ne? Da muss man sich ja auch fragen, will ich das oder kann ich das? Ne? Dass immer die gleichen Leute da sind im Krankenhaus, da rotiert es ja. Dann sind klar, manche sind auch länger da, manche nur 1, 2, 3 Tage. Aber in so einer Pflegeeinrichtung sind es ja oft über ganz lange Zeiträume immer die gleichen Menschen, mit denen man zusammen ist. Ja.
Du hast es dann 5,5 Jahre gemacht. Was war dann so für dich ausschlaggebend, dass du gesagt hast, okay, ich verändere mich jetzt nochmal?
ich kann's, also es war jetzt nicht eine Sache, wo ich gesagt habe, das mache ich jetzt nicht mehr, ich muss jetzt was anderes machen, sondern es war irgendwie ganz viel zusammen. Es sind natürlich, die Arbeitszeiten sind alles andere als attraktiv. Es wird auch jetzt nicht mehr besonders vergütet, wenn man Nachtschicht macht. Das war wohl früher mal so, aber das muss vor meiner Zeit gewesen sein, dass sich das finanziell auch gelohnt hätte, jetzt Nachtdienst zu machen. Ich habe ganz arge Probleme gehabt damit, am Tag zu schlafen. Ich war da immer völlig gerädert, wenn ich Nachtschicht hatte, weil ich tagsüber nicht wirklich zum Schlafen gekommen bin. Und dann eben auch diese Strukturen in so einem Krankenhaus, die sich ja schon sehr verändert haben, ne? Dass einfach die Pflege und der Kontakt zu dem Patienten so gar nicht mehr im Vordergrund steht, sondern dass man einfach an den meisten Tagen immer nur gucken muss, dass man irgendwie seine Arbeit schafft und abends mit einem einigermaßen guten Gefühl heimgehen kann und nicht abends zu Hause hockt und denkt, ach verdammt, habe ich das jetzt gemacht und war das jetzt richtig? Und ja, es kam eigentlich viel zusammen und dann eben am Ende noch die Möglichkeit in Baden-Württemberg ohne allgemeine Hochschulreife dieses Lehramtsstudium zu machen. Das gibt's ja in Bayern so nicht. Und ich wusste davon auch nicht, habe es dann durch Zufall erfahren. Habe dann zwei Praktika gemacht, eins in der Grundschule und eins in der Hauptschule, um zu gucken, ob sich das jetzt für mich überhaupt lohnt, da meinen Job aufzugeben. Ich hatte nämlich gerade erst einen unbefristeten Vertrag bekommen. Und ja, dann hat es mir eigentlich gut gefallen und ich habe gemerkt, dass die Kinder mich auch mögen und dann habe ich das einfach gemacht.
Okay. Ja. Aber hoffen wir mal, dass die Arbeitsbedingungen und Grundlagen sich in der Pflege vielleicht ein bisschen verbessern und die Möglichkeit der Technik da effizient und effektiv eingesetzt wird, dass man da irgendwie sich mehr um den Patienten kümmern kann. Weil ich glaube, das ist ja ein Riesenthema, ist auch dieser Pflegeschlüssel oder wie viele Leute pro Schicht zu pflegendes Personal, Menschen halt haben, genau. Dass der halt immer größer wird, also dass auf eine Pflegekraft immer mehr Patienten halt draufkommen. Ja. Das ist die Frage, ob das so, ja, der Gesundheit dient. Ja. Dann hast du quasi dich 2010 dazu entschieden, Förderschullehramt zu studieren.
Nee, ich habe Grund- und Hauptschullehramt
studiert. Grund und Haupt, okay.
Das ist in Baden-Württemberg ein Studiengang und man muss sich aber schon am Anfang des Studiums für einen Schwerpunkt entscheiden. Und ich habe mich für Schwerpunkt Hauptschule entschieden. Das unterscheidet sich nicht viel, nur einige Seminare sind dann eben unterschiedlich.
Spannend, wäre ich gar nicht auf die Idee gekommen, weil Grundschule 1. bis 4. Klasse, Hauptschule 5. bis 9. Klasse, das ist das gleiche Studium, also das gleiche Grundstudium ist.
Ja, in Baden-Württemberg, ja.
Okay. Mhm. Spannend.
Ja, genau. Ich habe eben gemerkt in den Praktika, dass das mir mit den Älteren so ein bisschen besser liegt, weil, ja, ich weiß auch nicht, das hat einfach besser gepasst. Und dann habe ich eben das mit Schwerpunkt Hauptschule studiert.
Wie sind da so die Lehrinhalte? Also vor allem in der Grundschule, was ich mir enorm schwierig vorstelle, jemanden Schreiben und Rechnen beizubringen und lesen. Also jetzt irgendwie zu sagen, ja, das ist ein A und das liest sich so und die Kombination von den und den Buchstaben ergibt irgendwie dieses Wort und das bedeutet das. Ich muss auch gestehen, ich kann mich gar nicht mehr so genau dran erinnern. Ich weiß, dass wir viel mit Bildern gearbeitet haben und auch im Stuhlkreis saßen und das irgendwie sehr spielerisch versucht haben, aber mich würde mal interessieren, wie du das dann als Erwachsener lernst, das anderen beizubringen. Mhm.
Na gut, das war jetzt dadurch, dass ich den Schwerpunkt Hauptschule hatte, bei uns nicht so präsent, ne, weil ja nicht vorgesehen war, dass wir nachher diejenigen sind, die den Grundschülern das beibringen. Aber man lernt natürlich schon über den Spracherwerb und über den Schriftspracherwerb, was es da für Entwicklungsstufen gibt und was es da eventuell auch für Probleme geben kann. Und oftmals ist es ja auch so, die Kinder sind ja keine homogene Gruppe, sondern es gibt Kinder, die können schon perfekt schreiben und lesen, wenn die in die Schule kommen. Und es gibt Kinder, die kommen in die erste Klasse und sehen wirklich zum ersten Mal Buchstaben, Zahlen und ein Buch. Und ja, ist nicht ganz einfach, aber ich hatte jetzt noch keine Erstklässler.
Aber auch in der Hauptschule ist ja viel Didaktik, was da gemacht werden muss, stelle ich mir vor. Ja. Weil die Kompetenzen ja ganz, ganz anderen Bereichen halt liegen und du ja einen ganz anderen Zugang dann auch zu den Schülern erreichen musst. Also irgendwie viel mehr mit den Schülern als frontal vor den Schülern, oder?
Ja, da hat sich ja sowieso viel gewandelt, ne? Dieser Frontalunterricht, den wir ja zum Teil oder ich auch noch aus meiner Schulzeit kenne, ist ja heutzutage gar nicht mehr, ich sag mal, erwünscht. Ne? Also es ist ja schon, die Selbstständigkeit soll immer mehr gefördert werden, der Lehrer soll eher eine Begleitperson und ein Ansprechpartner sein. Und es ist auch gut so, aber es lässt sich natürlich nicht zu 100% umsetzen. Es gibt einfach Themen, Inhalte, Zeiträume, in denen man einfach als Lehrer vorne stehen muss und muss einfach der ganzen Gruppe irgendwas erklären oder nahe bringen. Und danach kann dann wieder die Zeit kommen, in der die Kinder das Gelernte versuchen umzusetzen und anzuwenden und in der man dann als Ansprechpartner da ist. Genau, also viel Gruppenarbeit und auch viel mit den neuen Medien, die da jetzt auch Einzug halten ins Klassenzimmer.
Das, ich glaube, gerade in Corona ja, ein sehr, sehr wichtiges Medium. Wobei, ich stelle mir manchmal die Frage, ob nicht die Schüler fitter sind als die Lehrer.
Ja, ich glaube, dass es für viele schwierig ist. Also ich bin jetzt auch nicht, habe ja jetzt seit Jahren schon nichts mehr mit Schule zu tun, aber ich bin jetzt auch nicht total fit, was die ganzen technische Ausstattung angeht. Ich glaube, da hätte ich mich auch erstmal viel mit beschäftigen müssen. Aber ja, ging ja eben nicht anders, ne? Da mussten alle durch.
Ich glaube, eine Riesenherausforderung dabei ist, oder Unterschied von den Generationenvergleich ist, ich wachse damit auf oder auch meine Geschwister oder also alle meine nachfolgende Generation, wir kriegen diesen exponentielle Wachstum in der Technik halt irgendwie mit und den Umgang dann, also wir verstehen die Grundlagen, wenn du die Grundlagen verstanden hast, dann ist alles andere nicht mehr ganz so kompliziert, sondern nur noch irgendwie kleine Sachen, die da sich ändern. Aber wenn du das so auf einmal vor die Nase gedrückt bekommst und dann irgendwie WhatsApp und Facebook verstehen musst und irgendwie wie eine Cloud funktioniert und was weiß ich für ein Kram, stelle ich mir das schon ein bisschen kompliziert vor. Vor allem dann auch in Strukturen, die jetzt vielleicht nicht auf Technik ausgelegt sind, was ja dann noch dazu herausfordern kommt.
Und es ist ja dann eben auch keine Freiwilligkeit mehr und kein eigener Antrieb, sondern das muss dann in dem Moment und dann auch relativ schnell muss das ja alles umgesetzt werden. Aber gut, ich glaube, die ganze Zeit war für alle eine Herausforderung, nicht nur für Lehrer und Schüler. Ne?
Gut, dann springen wir nochmal ein Stück. Du hast dann als Förderschullehrerin gearbeitet.
Ja.
5 Jahre. 4 Jahre? 5?
Ich habe mein Referendariat habe ich gemacht an einer, also es wurde ja dann weiterentwickelt. Die Hauptschule wurde dann zur Mittelschule in Baden-Württemberg.
Das habe ich auch noch nicht, in Bayern ist es ja auch so, ne?
Genau.
Ja, habe ich nie verstanden irgendwie, aber.
Und dann war meine Schule, an der ich mein Referendariat gemacht habe, eine Gemeinschaftsschule. Und dort war ich dann eben die 1,5 Jahre Referendariat und meine erste Stelle als Lehrerin habe ich dann an einer Förderschule in Schwäbisch Hall gehabt. Ja.
Ah, okay. Und wie lange warst du dann in Schwäbisch Hall oder insgesamt?
Bis 2016.
Und dann bist du nach Bad Kissing wieder zurückgekommen.
Genau.
Und da hat dann das Arbeiten mit Tieren auch wieder mehr, wurde mehr in den Fokus gestellt oder was hat sich beim Umzug von Schwäbisch Hall nach Bad Kissing bei dir verändert?
Also als ich dann zurückkam, hatte ich noch eine Stelle als Vertretung. Da ging der Rektor ging zum Halbjahr in Pension und dann habe ich die Klasse von ihm übernommen in Burkhard Roth an der Mittelschule für das nächste halbe Schuljahr. Und dann war es so, dass man mir nach diesem Schuljahr, also für das Jahr 2017, 18 für das Schuljahr, hat man mir dann eine Beamtenstelle angeboten in München.
Okay.
Und die habe ich nicht angenommen, weil ich natürlich gerade erst wieder zurückgekommen war, weil ich die ganzen Tiere hatte, weil wir uns gerade erst kennengelernt hatten und wir und mein Freund, also ich und mein Freund, genau.
Beziehungsweise Verlobte mittlerweile. Und fast Ehemann.
Genau, richtig. Also es kam überhaupt nicht in Frage.
Er sitzt übrigens auch 3, 4, 5 Meter von uns entfernt und lauscht gespannt und guckt, ob wir alles richtig sagen.
Ja. Also es stand nicht zur Diskussion, dass ich jetzt nach München gehe. Ne? Und dann war natürlich erstmal die Frage, was tun? Und dann hatte der Patrick noch eine Herz-Auto-Vermietung zusätzlich zu dem Autohaus in Schweinfurt.
Und es ist ein V6 quasi.
Genau. Ja. Und dann hat er gesagt, ja, dann arbeitest halt erstmal dort. ja, bis ich weiß, wie es weitergeht, ob ich wieder in die Pflege zurückgehe oder ob sich was anderes noch ergibt im Angestelltenverhältnis. Das passiert ja manchmal über die Sommerferien relativ schnell, wenn da Lehrer erkranken oder schwanger werden. Und dann hat mir das aber ziemlich gut gefallen, weil ich da unsere Hunde mitnehmen konnte. Ne? Die waren immer bei mir, wobei die Nala war damals auch immer mit mir in der Schule. Die war als Schulhund immer dabei.
Du hast zumindest zwei Hunde, die ich hier sehe.
Hm?
Hast du noch mehr Hunde? Nee.
Wir haben noch den Duke, der ist gestorben.
Ach stimmt, das war Januar 2019, ja.
Genau. Und ja, das wollte ich dann irgendwie auch nicht mehr missen. Und dann bin ich eben wieder auf die Idee gekommen. Es hat mich eigentlich schon immer begleitet, so der Wunsch, was mit Tieren zu machen. Ne? Aber dann siegt aber doch wieder die Vernunft. Man muss ja seinen Lebensunterhalt verdienen und was tun. Jetzt nochmal eine Ausbildung anfangen. Ich habe dann 2014/15 habe ich dann berufsbegleitend ein Fernstudium gemacht zur Tierpsychologin für Hunde und Pferde.
Okay.
Aber ja, das war halt einfach dann so ein kleiner Nebenverdienst, ne? Mal für einen Jahresurlaub so ungefähr. Ja. Aber leben lässt sich ja davon nicht. Und je mehr Tiere man hat, desto mehr Futter muss man auch im Monat und Tierarztkosten.
Ja.
Und, ne? Also man überlegt sich es natürlich dreimal, bevor man dann sagt, ich traue mich jetzt. Und dann war eben das ausschlaggebende Ereignis war dann eben, als der Duke gestorben ist und wir ihn dann haben einäschern lassen. Und alles, was so danach passiert ist, hat sich so entwickelt. Also ich kann gar nicht sagen, dass ich dann irgendwie den Entschluss gefasst habe, dass ich das jetzt mache, sondern es wurde halt der Wunsch immer größer und irgendwann habe ich ihn dann mal ausgesprochen. Und dann...
Also der Wunsch, den du dann ausgesprochen hast, das war dann quasi mehr mit Tieren zu machen.
Die konkrete Tierbestattung
zu machen. Konkret auf die Tierbestattung dann quasi.
Genau.
Aber vor allem auch dann durch Januar 2019, wo Duke dann verstorben ist, quasi, das irgendwie zu machen.
Ja. Also ich wollte gerne, ich habe halt gemerkt und natürlich auch vorher schon gewusst, weil ich kenne ja viele Leute, die Tiere haben und auch schon Tiere verloren haben, dass man in seiner Trauer um so ein Tier nicht so richtig gesellschaftsfähig ist, ne? Dass das nicht den gleichen Stellenwert hat, wie wenn man ein menschliches Familienmitglied verloren hat, dass das oft ein bisschen belächelt wird, wenn Leute da wirklich in ein tiefes Loch fallen und am Boden zerstört sind, weil ihr Hund oder die Katze oder ein anderes Tier verstorben ist. Und das hat mich irgendwie so ein bisschen angetrieben, weil ich mich auch nicht als diejenige sehe, die jetzt die verstorbenen Tiere irgendwo abholt, sie ins Tierkrematorium fährt und die Asche wieder zurückbringt. Also das mache ich natürlich, ja. Das ist meine Tätigkeit. Aber ich habe halt gemerkt, dass es viele Leute gibt, die da einfach auch Unterstützung brauchen. Nicht jeder, ne? Es gibt natürlich genug Leute, die finden den Halt in sich selber oder im Umfeld. Ne?
Jeder trauert anders. Also ich glaube, es gibt so Stadien, wo so ein Trauerprozess so durchläuft, aber bei jedem gestaltet er sich aber ganz anders und jeder macht es über einen anderen Zeitraum mit sich selber aus oder braucht er andere Sachen.
Genau. Aber es gibt eben auch Leute, die haben niemanden, mit dem sie das teilen können, weil sie merken, dass sie da in ihrem Umfeld nicht auf so offene Ohren stoßen oder dann nach 2-3 Wochen heißt, jetzt ist doch aber auch mal gut, jetzt musst du auch mal wieder weitergehen. Und ich habe schon Kunden, die mich wirklich brauchen, die mit mir telefonieren, die mit mir über Wochen hinweg hin und her schreiben und für die ich dann auch einfach da sein möchte, weil ich finde, das darf sich niemand anmaßen, jemand anderem vorzuschreiben, um wen er wie lange und auf welche Art und Weise trauern darf. Das geht nicht.
Nee, das ist was Höchstpersönliches und das darf man und soll man nur mit sich selbst ausmachen. Kannst du vielleicht mal, wie das bei dir abgelaufen ist, als Duke dann 2019 verstorben ist, welchen Stellenwert hatte er für dich? Wie lange hattest du ihn? Und beschreib das mal irgendwie. Weil das war ja vermutlich der Changing Moment bei dir, deswegen, um es zu verstehen.
Ja, der Duke kam aus dem Tierheim zu uns, da war der schon fast 10 und zwar war das im Juni 2016 und geplant war eigentlich, dass ich nur ein bisschen mit ihm spazieren gehe. Ich wollte halt ein bisschen helfen und ein bisschen unterstützen und habe mir gedacht, ich gehe zum Tierheim und suche mir dort einen Hund raus, mit dem ich 1-2 Mal die Woche spazieren gehe, einfach um mich ein bisschen zu engagieren. Und dann habe ich mir den Duke ausgesucht, weil er auch ein Rhodesian Ridgeback war, wie unsere Nala,
okay.
Gleiche Rasse. Und dann sind wir spazieren gegangen und dann war es eigentlich ziemlich schnell klar, dass das nicht so funktioniert, ne? Dass ich immer nur spazieren gehe und ihn dann wieder dort zurückbringe, weil mir das beim ersten Mal schon fast das Herz gebrochen hat. Und dann ist er ja, ich glaube, ich war im Mai das erste Mal spazieren und im Juni ist er dann eben eingezogen und dann war er bei uns bis Januar 2019, also 2,5 Jahre fast. Das hört sich nicht lang an, aber es macht überhaupt keinen Unterschied, also ja. Weil oft sagen ja dann auch Leute, wenn ihr Tier verstorben ist, ach naja, er hat sein Alter gehabt, er war, was weiß ich, 13, 14, 15, das ist wurscht, das tut einfach immer einfach verdammt weh, deswegen, wir hatten so eine intensive Zeit, er war immer krank, also er war schon krank, als wir ihn geholt haben und zwar so die Aussage von den Tierheimmitarbeitern, dass es so schön ist, dass er jetzt noch ein paar schöne Wochen und Monate haben kann und deswegen war so der Gedanke an seinen Tod unser ständiger Begleiter, weil er ja eben so krank war. Und der Duke hat sich aber gedacht, dass jetzt nicht. Ne? Also
das heben wir nochmal auf.
Genau. Und ja, er hat allen Krankheiten getrotzt. Er hatte ganz arge Hüftprobleme, hat immer Schmerzmittel bekommen. Er hat ein ganz krankes Herz und Schilddrüsenprobleme und hat auch dafür Tabletten bekommen. Aber zum Schluss hat er dann noch eine Speiseröhrenerkrankung gehabt. Das nennt sich Megaösophagus. Der hatte eine Aussackung in der Speiseröhre. Da ist seine Nahrung sozusagen drin hängen geblieben und ist nicht in den Magen gelangt. Und dann hat er das immer wieder ausspucken müssen. Und dann mussten wir ihn 5 bis 6 Mal am Tag füttern, im Sitzen mit dem Löffel. Also mit Teller und Löffel, damit es halt besser
durchläuft.
Genau. Und das hat ihn sehr geplagt auch am Schluss. Also das war dann...
Wie schlechtes Immunsystem, wie kommt man zu so viel Krankheiten?
Ja, wahrscheinlich einfach Pech, ne?
Krass. Weil das ist ja so ziemlich alles mitgenommen, was irgendwie nicht gut ist.
Genau, ja.
Hat dich da dein Background so ein bisschen unterstützt und irgendwie dann auch... dich da so zum Bringen gebracht, also dass du da irgendwie unterstützt, dass du ihm hilfst und dich da so intensiv drum kümmerst?
Ja, auf jeden Fall. Also ich habe das auch nie als Belastung angesehen. Natürlich war das, ist es aufwendig, ne? Ja. Ob du dem Hund einfach die Schüssel hinstellst oder ob du ihn fütterst. Mit dem Löffel fütterst 5-6 Mal am Tag und dann immer auch noch darauf achtest, dass er dann noch eine Weile sitzen bleibt und nicht sich gleich wieder hinlegt. Aber ich habe das nie als Belastung angesehen. Ich habe das gerne für ihn gemacht und ich hätte es auch noch jahrelang weitergemacht, wenn er noch geblieben wäre. Ja.
Und wie war das dann, als er dann verstorben ist? Gab es dann irgendwie jemanden wie dich quasi für dich oder hast du da, wer stand da zur Verfügung?
Also wir haben schon lange vorher gewusst, dass wir ihn gerne einäschern lassen möchten und auch alleine einäschern lassen möchten, dass wir eben seine Asche wieder zurückbekommen. Und meine zukünftige Schwiegermama, die hat uns eine Zeit lang vorher einen Zeitungsartikel gegeben über das erste Pferdekrematorium in Deutschland. Man konnte früher bis 2017 konnte man Pferde nur im benachbarten Ausland einäschern lassen.
Die Alternative ist was zum Einäschern?
Für Pferde oder für Kleintiere?
Sowohl als auch.
Die Alternative für Pferde ist leider momentan nur der Abdecker. Und die Alternative für Kleintiere ist entweder eine Bestattung im eigenen Garten oder wo es gibt, auf dem Tierfriedhof. Oder man kann sein Tier auch beim Tierarzt lassen oder auch zum Tierarzt bringen, wenn es zu Hause verstorben ist. Und der gibt es dann in die Tierkörperverwertung.
Okay, also das muss man, ist dann nichts Schönes anzusehen quasi, was dann da passiert.
Genau.
Okay.
Kann man googeln.
Dann, bei anderen Sachen würde ich, glaube ich, jetzt sagen, ich steck's in die Shownotes oder irgendwo verlink's, aber ich glaube, das sollte man lieber selber mal googeln.
Genau.
Ja. Okay, also du hast dann quasi beschlossen, okay, er soll eingeäschert werden und quasi, dass er bei euch dann im Garten oder bei euch zu Hause, wo er die ganze Zeit auch gelebt hat, dann bei euch ist.
Genau, wir haben dann eben schon eine Weile vorher habe ich dort angerufen in dem Tierkrematorium und habe mich halt erkundigt und informiert. Und bei uns war es eben so, wir haben ihn dann direkt ins Tierkrematorium hingefahren und haben gewartet und haben ihn dann nach 2 Stunden wieder mitgenommen.
Okay.
Also wir hatten dann einen Termin ausgemacht, wo er eingeäschert wird und haben dann dort eine Urne ausgesucht und haben ihn wieder mit nach Hause genommen.
Und das machst du jetzt seit April 2020. Mit ja. Engel auf Reisen.
Ja.
Und wirklich von dem Abholen bis zum Einäschern wieder zurückbringen, plus die Begleitung im Trauerprozess.
Ja, genau.
Erzähl mir nochmal ein bisschen mehr dazu.
Mhm. Also mein Wunsch ist es ja, und es machen auch erstaunlich viele Leute, dass man sich schon vorher mit mir in Verbindung setzt. Ich weiß, dass viele das nicht können, weil sie einfach dieses Thema Tod von sich wegschieben. Das ist ja auch menschlich, das wird uns ja so anerzogen, dass man da nicht drüber nachdenken und nicht drüber sprechen möchte. Und dann ist es eben zum Teil so, dass die vorher schon bei mir anrufen, fragen, wie das dann so ablaufen würde, was es kostet, ob sie mich auch abends anrufen können und so weiter. Und natürlich kommt es aber genauso oft vor, dass Leute mich erst anrufen, wenn das Tier schon verstorben ist. Ne? Dann ist es entweder zu Hause gestorben oder eingeschläfert worden oder eben beim Tierarzt oder in der Tierklinik. Und dann gibt es zwei verschiedene Möglichkeiten, nämlich, dass ich das Tier dann dort abhole, wo es ist, ob zu Hause oder beim Tierarzt. Oder dass die Tierhalter ihr verstorbenes Tier selber zu mir bringen nach Großbadorf. Das machen viele. Hätte ich nicht so gedacht, dass das so oft gemacht wird, aber es machen wirklich viele. Ich würde mal schon sagen, so 50-50, dass ich Tiere hole oder dass sie mir gebracht werden.
Okay.
Genau. Und dann habe ich eben in Großbadorf Kühlmöglichkeit. Das ist ja vom Veterinäramt so vorgeschrieben. Mein Betrieb, sage ich jetzt mal, ist ja auch vom Veterinäramt Bad Neustadt abgenommen und überwacht. Da gibt es ganz strenge Auflagen. Das ist auch alles EU-Recht. Also ja, und ich habe da leider, muss ich sagen, die gleichen Auflagen wie jetzt ein Großbetrieb. Da ist nicht nochmal unterteilt in Kleinbetriebe und Großbetriebe. Deswegen war das schon mit einem großen Aufwand verbunden, all diese Auflagen zu erfüllen.
Du hast im Vorgespräch hast mir erzählt, weil ich wissen wollte, ob es sowas schon gibt. Mir hat das nichts gesagt. Ich habe dann mit meiner Mom drüber gesprochen. Und also, ja, Philipp, das ist doch voll logisch. Also ist wie ein Familienmitglied und da muss ja auch irgendjemand für das Leben nach dem Leben da sein.
Ja.
Und aber mir hat das halt gar nichts gesagt und du hast gemeint, es gibt da aber wohl auch einige große Ketten, die sich darum kümmern.
Genau, also Tierbestattung an sich gibt es, glaube ich, schon mehrere Jahrzehnte. Und es gibt eben, ja, mir bekannt jetzt zwei große Ketten, die das machen, auch deutschlandweit. Die haben dann eben irgendwo ihren Sitz und haben verteilt noch Filialen, von denen aus die Tiere dann in das Krematorium vor Ort gebracht werden. Ja, genau. Also es ist jetzt nicht so, dass das jetzt ganz was Exotisches ist. Bei uns in der Region gibt es jetzt nicht so oft, was ja auch gut ist, weil ja, zu viel soll es ja auch nicht geben auf einem, ne, an einem Ort.
Und es macht vermutlich also auch für dich im Austausch mit den Leuten auch viel persönlicher, oder?
Ja, also ich weiß es natürlich nicht, weil ich keinen Einblick habe, aber ich denke, je kleiner man ist, desto persönlicher ist es auch. Also ich weiß nicht, ob sich das irgendwann mal ändert, aber ich weiß jedes Tier, das seinen Weg zu mir gefunden hat. Ich weiß, wie die Leute dazu heißen, ich weiß, wie sie aussehen und ich wünsche mir eigentlich, dass es auch so bleibt.
Ja. Okay, also das heißt, du hast dann ein Krematorium Großbadorf?
In Großbadorf habe ich die Kühlmöglichkeiten.
Okay.
Und ich überführe die verstorbenen Tiere einmal in der Woche ins Tierkrematorium nach Schwäbisch Hall.
Okay.
Und zwar ist das Krematorium, wo wir damals eben auch mit dem Duke gewesen sind.
Ah, okay. Und das ist immer noch das einzige oder gibt es mittlerweile mehrere in Deutschland?
Tierkrematorien gibt es einige. Es ist das einzige, in dem Pferde eingeäschert werden, deutschlandweit.
Ach genau, das war das seit 2017 quasi, was möglich
ja.
ist.
Ja, aber Tierkrematorien, da gibt es jetzt mittlerweile schon wirklich viele.
Okay.
Ja.
Und wie läuft dann bei die Betreuung ab? Was sind da, also was machst du dann mit den Hinterbliebenen oder wie beschreibt man das?
Also wenn ich jetzt ein Tier beim Tierarzt abhole, was verstorben ist, dann habe ich mit den Leuten erstmal oft den persönlichen Kontakt nicht, weil manchmal rufen die mich zwar selbst an, manchmal ruft aber auch der Tierarzt an und dann nehme ich mit denen telefonisch Kontakt auf und man unterhält sich eben über den Ablauf und alles, was sie eben für Fragen haben, wird dann in dem Gespräch geklärt und ich unterstütze sie dann auch bei der Urnenauswahl zum Beispiel und ja, beantworte halt einfach alle Fragen, die sie haben und biete auch immer an, dass ich eben da bin einfach.
Was sind da so, was kommen da so für Fragen auf?
Also natürlich, wenn nicht schon vorher auf der Webseite geguckt wurde, wird nach dem Preis gefragt, was für eine Urnengröße das Tier braucht, wenn es jetzt so und so viel Kilo wiegt, weil es dann natürlich auch für verschieden große Tiere verschieden große Urnen gibt, wie der Ablauf ist, wann das Tier dann ins Krematorium gebracht wird, wann es wieder zurückkommt, ob es auch wirklich die Asche von dem Tier dann ist. Das ist ja klar, das ist ja die wichtigste Frage überhaupt, ne? Weil deswegen macht man es ja, weil man sein Tier wieder zurückhaben möchte. Und
aber gibt es da die Gefahr oder ist es vorgekommen, dass es nicht die Asche ist? Aber gut, ich weiß nicht, ob man das komplett wieder nachvollziehen kann, aber
also ob das schon jemals vorgekommen ist, allgemein, ja, das weiß ich natürlich nicht, aber bei mir ist es nicht vorgekommen. Die Tiere werden ja gekennzeichnet, die werden bei mir schon gekennzeichnet. Ich muss ja jedes Tier dokumentieren fürs Veterinär mit einer fortlaufenden Nummer. Und sobald wir im Tierkrematorium ankommen, bekommt dort jedes Tier wieder eine Nummer zugeordnet und bekommt einen Schamottstein beigelegt. Das sind so kleine rechteckige Steine mit einer eingravierten fortlaufenden Nummer. Und dieser Stein und diese Nummer begleitet das Tier ins Feuer.
Ah, okay.
Und Schamott verbrennt ja nicht. Das heißt, der Stein ist nachher in der Asche wiederzufinden mit der Nummer, die dann auch noch erkennbar ist. Und somit gewährleistet das Tierkrematorium sozusagen die Identifizierung von jedem einzelnen Tier und dass eben auch jeder Tierhalter die Asche zurückbekommt, die er haben möchte.
Okay. Das waren jetzt sehr rationale Fragen, aber was sind so emotionale Themen, die da bewegen?
Wie das jetzt weitergeht, ne? Wo das Tier jetzt hinkommt, also wo es liegt, also es ist unterschiedlich. Es gibt Tierhalter, die fragen so gut wie gar nichts, weil sie es einfach emotional nicht hinbekommen, auch in dem Moment oder an dem Tag, oder weil sie auch das vielleicht einfach nicht wissen möchten und sich nicht damit beschäftigen wollen.
Wie unterstützt du die?
Ich biete es einfach nur an, okay, und ich dränge aber niemandem was auf, weil das ist auch so, dass manche erst später dann auf mich zukommen. Ne? Der Tag, an dem das Tier stirbt, das ist ja immer unterschiedlich. Bei manchen ist es geplant, bei manchen war es absehbar, bei manchen ist es ganz plötzlich. Und das sind die Menschen oft verständlicherweise total überfordert und eigentlich emotional völlig am Ende. Und dann ist es oftmals so, dass vielleicht noch 2-3 Tage vergehen und die sich dann nochmal melden und ich wollte gerne noch das wissen und ich habe ganz vergessen zu fragen, könnte ich noch ein paar Haare haben zum Beispiel. Und dann gibt's aber Leute, die sind gleich im ersten Moment sehr interessiert und wollen alles ganz genau wissen. Fährt mein Tier dann alleine nach Schwäbisch Hall oder sind da noch andere Tiere dabei? Wie kalt ist es da, wo es jetzt liegt? Darf ich eine Decke mitgeben? Darf ich ein Kuscheltier mitgeben? Oder Blumen werden auch gern mitgegeben. Briefe, ja, was auch immer. Ja, solche Sachen dann eben. Wie lange dauert es, bis es wieder nach Hause kommt?
Ja. Und da bist du die ganze Zeit Ansprechpartner quasi für die Leute?
Genau.
Und begleitest sie dann?
Also wenn ich die Tiere gebracht bekomme, dann sind die ja eh da bei mir. Dann sitzen wir da zusammen und dann erkläre ich alles. Und dann können sie, wenn sie möchten, auch schon mal nach einer Urne gucken. Und wenn sie nicht möchten, dann machen wir das einfach später. Genau.
Und du und dein zukünftiger Mann, jetzt Verlobter, ihr habt euch jetzt einen Hof zusammen gekauft. Und da ist der Plan, den aktuellen Tierbestand deutlich auszubauen. Oder? Oder weiß er das noch gar nicht? Er lacht.
Ich sag so, er weiß, dass das mein Plan ist.
Okay. Gut.
Wir arbeiten noch am Plan.
Okay, ihr arbeitet noch am Plan. Aber hast du... Wir sind jetzt gerade bei deinen Schwiegereltern am Hof, ne? Mhm. Da sind ja auch ganz viele Tiere. Enten, ein Hahn mit Henne, Pferde, 2 Hunde. Hab ich was vergessen?
Gänsewand. Katzen laufen hier noch manchmal rum.
Die sind ja auch zugelaufen, hast du gemeint, ne?
Nicht zugelaufen direkt nicht, aber es war eigentlich immer so, dass wir, außer jetzt nach der Nala, die habe ich ja schon seit sie ein Welpe ist, und den Kali, mein Pferd, den habe ich seit er fohlen ist, nach denen habe ich aktiv gesucht und die wollte ich, also, ne, war eine aktive Angelegenheit, und die anderen Tiere, die sind einfach irgendwie nicht zugelaufen, aber das ist einfach
gekommen.
Hat sich ergeben.
Genau. Und jetzt pflegst du die und kümmerst dich um die. Also bei dem Hahn beispielsweise, hast du mir erzählt, der ist die ganze Zeit ausgebüxt, weil er wohl von anderen Hähnen in dem, wo er halt war, gemobbt wurde. Und dann hast du ihn mal eingefangen und wieder zurückgegeben. Aber irgendwie ist es, er ist ständig abgehauen. Und jetzt hast du ihn aufgenommen und kümmerst dich um ihn.
Ja, ich habe jetzt gefragt, ob ich ihn haben kann. Und habe ihm dann natürlich noch eine Henne dazu mitgenommen, damit er nicht alleine ist. Und jetzt wohnt er seit, oder wohnen die beiden, Luzi und Leo heißen die, wohnen die seit Dienstag mit unseren Enten zusammen.
Okay, und die nimmst du quasi dann mit nach Großbaddorf?
Kleinalbstadt.
Oh, dritte Dorf. Ja, ich weiß nicht, ob ich es irgendwann nochmal lernen werde, aber genau. Nimmst du dann mit und kümmerst dich da weiter um die.
Ja, nehmen wir alle mit. Ja.
Und in welchem Zustand bist du denen begegnet? Also peppelst du die dann auch wirklich so auf?
Also bis jetzt waren alle Tiere, die zu uns gekommen sind, eigentlich. Der Joe war zum Aufpäppeln auf jeden Fall.
Aus Italien war das, ne?
Ja. Genau, der war aus dem Tierschutz aus Italien und der kam in einem ganz schlechten Zustand zu uns. Der war völlig abgemagert und panisch, ängstlich vor allem, vor Geräuschen, vor Menschen, vor allem vor Männern. Und da kann man schon sagen, den haben wir schon aufgepäppelt. Aber die anderen Tiere waren eigentlich alle.
Den geht's gut. Den und ging's dir davor auch gut?
Genau, die zwei ersten Enten, die waren, die kamen als Küken, die waren noch ganz klein. Und den schwarzen Erpel, der ist vom Nachbarn, der war da allein unter lauter Hühnern, da hat er mir so leid getan, dann habe ich ihn rübergeholt zu meinen zwei Enten und dann hat sich rausgestellt, dass von meinen zwei Enten eine ein Erpel ist. Und dann brauchten wir natürlich noch eine Ente, weil zwei Erpel und eine Ente geht auch nicht. Und dann haben wir noch die Lina geholt. Ja, genau.
Das ist eigentlich schon wie so ein kleiner Erlebnishof, oder?
Ja, wir wollen jetzt keine Besucher auf unserem Hof haben, aber für uns ist es jeden Tag ein Erlebnis. Es ist immer was los. Ja,
es kommt die Bestätigung.
Ja.
Okay. Was fasziniert dich am Arbeiten mit Tieren so?
Jetzt speziell auf die Tierbestattung bezogen, trifft es ja das, was mich fasziniert, nicht so ganz zu, weil ich finde halt, dass Tiere einem einfach so vorbehaltlos begegnen, ne? Und wenn du gut zum Tier bist, dann ist es einfach auch gut zu dir.
Ja.
Ne? Es ist völlig wurscht, welchen Status du hast, wie du aussiehst. Sie sind auch so, Tiere sind, glaube ich, die empathischen Wesen, die es überhaupt gibt. Die spüren ja jede Nuance in der Gefühlsveränderung von einer Person. Und das mag ich einfach an Tieren. Also ich umgebe mich auf jeden Fall lieber mit Tieren als mit Menschen.
Okay.
Definitiv. Darf ich auch mal so sagen. Ist so.
Klar darfst du das sagen. Und ich finde, das ist ein wunderbares Schlusswort.
Ja.
Vielen herzlichen Dank und super schön und spannend, was du machst. Und viel Erfolg da weiterhin.
Ja, vielen Dank, dass du da warst.
Danke, dass ich hier sein durfte. Ciao.
Ciao.